Reitz hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal sprechen wir über Fragen rund um den Verdauungsapparat. Reizdarm, Reizmagen, Stress, Alternativen zum Magensäurehemmer und was verbirgt sich eigentlich hinter Stuhltransfer? Mein Gast ist Dr. Markus Wispler, er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie in Berlin-Spandau. Und er leitet die Gastroenterologie am Anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Dr. Wispler, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne. Schön, danke für die Einladung.
Ja, wir widmen uns ja heute dem Verdauungsapparat, also dem Magen und dem Darm. Und ich würde gerne starten mit Reizmagen und Reizdarm. Manchmal hat man ja schon fast so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Modediagnose oder vielleicht auch Verlegenheitsdiagnose. Wann wird die Diagnose Reizmagen oder Reizdarm eigentlich gestellt?
Es ist eine Erkrankung, die zahlenmäßig eine riesige Rolle spielt. Ein großer Anteil der Menschen hat sie in der deutschen Bevölkerung und auch insgesamt in den westlichen Bevölkerungen. Man geht, was den Reizdarm betrifft, immerhin von 10-20% der Menschen aus. Und sie ist charakterisiert dadurch, dass die somatische Diagnostik, also die körperliche Diagnostik, wenig ergiebig ist. Dass man da im Prinzip an den Organen so physisch Krankes nicht findet. Aber eine Funktionsstörung hat, die zu den von den Menschen beschriebenen Symptomen führt.
Also keine organische, sondern eher eine Funktionsstörung. Gibt es denn spezielle Ansätze aus der anthroposophischen Medizin für den Reizdarm?
Ja, grundsätzlich gibt es das natürlich. Das Wichtigste ist für mich, dass die anthroposophische Medizin erstmal eine Systematik ist, die mir erlaubt, die Ursachenebene gut zu formulieren, auf der ich das Problem vermute. Eben nicht auf der Ebene der somatischen physischen Erkrankung, sondern auf der Vitalität der Funktion. Und habe ich diese Ebene gut formuliert, dann kann ich natürlich diese Ebene therapeutisch viel effektiver adressieren. Jetzt so ein klassisches therapeutisches Tool wären zum Beispiel die Bitterstoffe, die jetzt nicht grundsätzlich was Spezifisches der anthroposophischen Medizin sind, die gibt es ja auch schon vorher, die aber in der anthroposophischen Medizin, in der pharmakologischen Zubereitung nochmal eine spezielle Nuance haben.
Es gibt ja auch eine ganz interessante Untersuchungsmethode für den Reizdarm. Vielleicht können Sie das auch nochmal erzählen, dass man einfach so mal so ein bisschen reinkommt in dieses Krankheitsbild.
Ja, Sie sprechen auf diese Ballontests an. Genau. Das machen wir tatsächlich auch im Rahmen von Untersuchungen, wie der Schließmuskel und der Schließapparat gut funktioniert. Das Verfahren ist folgendes. Die Menschen bekommen einen Ballon in den Enddarm geschoben und der wird langsam mit Luft gefüllt. Und man untersucht, ab wann ein Mensch sagt, oh, jetzt merke ich ihn, und wann er sagt, jetzt ist es unangenehm oder es schmerzt. Und man kann sehen, dass Menschen mit einem Reizdarmsyndrom sehr viel früher als die Durchschnittsbevölkerung sagt, oh, jetzt merke ich hin, oh, jetzt tut er weh. Das ist ein Bild dafür, dass die Wahrnehmungsschwelle der Menschen mit Reizdarmsyndrom bezüglich Beschwerden deutlich niedriger ist als bei Menschen aus der Normalbevölkerung, die diesen Symptomkomplex nicht haben.
Welchen Schluss zieht man dann daraus, dass diese Menschen besonders sensibel sind?
Ja, man kann sagen, dass die Menschen eine viel intensivere Wahrnehmung haben in einem Bereich, der sonst eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das ist ja eigentlich unsere gesunde Situation, dass wir alles unter dem Zwerchfell fast gar nicht wahrnehmen. Wenn wir sehr viel essen, dann merken wir das natürlich, aber im Prinzip den gesamten Verdauungsprozess, den kriegen wir nicht in unser Wachbewusstsein. Und ist das der Fall, wie zum Beispiel beim Reizdarm, dann könnte man therapeutisch sich auch gut überlegen, dass man zum Beispiel die Wahrnehmungsschwelle, das Heraufheben der Wahrnehmungsschwelle adressiert, dass man zum Beispiel Entspannungsmethoden und Fokussierungsmethoden anwendet, um dieses zu wach im unteren Menschen, zu wach im Bauch zu sein, zu reduzieren.
Gilt denn Ähnliches auch für den Reizmagen, dass da Menschen auch mehr wahrnehmen als, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher?
Ja, grundsätzlich auch. Es ist ja auch eine Erkrankung, die nicht somatisch begründet ist, sondern eine funktionelle Erkrankung ist. Und Da kann man sich klar machen, dass die Rückflüsse von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre ein völlig normaler Vorgang sind. Innerhalb von 24 Stunden kann das bis zu 50 Mal passieren, ohne dass das krankhaft ist.
Bis zu 50 Mal tatsächlich?
Bis zu 50 Mal, genau. Mhm. Es ist ja so, dass zwischen Magen und Speiseröhre nicht irgendwie so ein Ventil ist, eine mechanische Klappe, sondern dass das eben ein sehr lebendiger Schlauch ist, der eine Enge hat, die durch das Zwerchfell durchtritt. Und jetzt gibt es Menschen, die auch bei sehr wenigen physiologischen, normalen Rückflüssen schon diese als ausgesprochen unangenehm, als brennend, als störend, als schmerzend empfinden. Und da kann man sagen, das ist physiologisch erstmal eine völlig normale Situation, aber sie wird als krankhaft wahrgenommen und als das Leben sehr beeinträchtigend.
Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang beim Reizmagen oder im Reizdarm der Stress?
Ja, man kann sagen, grundsätzlich Stress führt zu einer Fokussierung von Wahrnehmung, blendet bestimmte Dinge aus und macht aber auch eine Überwahrnehmung in bestimmten Bereichen. Und man erlebt häufig bei Menschen mit Funktionsstörungen im Magen-Darm-Bereich, wie zum Beispiel dem Reizdarm, dass Stress die Symptomlast erhöht, dass die Beschwerden einfach stärker sind, dass die Schmerzen stärker sind, dass die Blähungen als unangenehmer empfunden werden, dass die Verstopfung zunimmt. Ja.
Ist es denn so, dass Reizmagen und Reizdarm früher nicht so häufig waren oder vielleicht nicht so diagnostiziert wurden? Woran liegt das? Also hat die Zahl der Erkrankungen zugenommen oder die Intensivität der Diagnostik?
Das hat unter anderem natürlich damit was zu tun, wie man die Definitionskriterien charakterisiert. Und wenn man die weicher macht oder wenn man die etwas härter macht, verändert sich natürlich relevant die Zahl der Menschen, die darunter leiden. Aber grundsätzlich kann man sagen, je mehr sich der Mensch um die Frage des basalen Überlebens kümmern muss, desto weniger sind Funktionsstörungen da, so ganz grob als Richtung. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie, wenn ich meine ganze Kraft aufs Überleben fokussieren muss, dann habe ich keine Zeit und keine Kraft, mich auf so etwas feinere Funktionsfragen zu fokussieren. Und dementsprechend ist die Anzahl der Menschen mit Reizdarm oder Reizmagen eine, die in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen ist.
Sie sagen ja auch, der Magen sei ein Wahrnehmungsorgan. Wie passt das so in das, was wir gerade besprochen haben?
Ja, ich meine das relativ praktisch. Der Magen ist quasi der Steuerer der weiteren Verdauung. Eine unglaubliche Kompetenz, der genau wahrnehmen kann, was wir aufnehmen, wie viel feste Bestandteile, wie viel flüssige Bestandteile, welche Energiedichte die einzelnen Bestandteile haben, den Säurezustand, die Dehnung des Magens und kann in Abhängigkeit von all diesen sehr feinen Wahrnehmungsvorgängen ganz haargenau steuern, was in den nachgeschalteten Bereichen zu tun ist. Der Magen selber ist ja, man denkt immer, das ist wie so ein Schlauchsack, da wo das Essen drin wartet, bis es in kleinen Portionen weitergegeben wird in den Dünndarm. Das ist ganz grob auch richtig, aber im Magen passiert eben wahnsinnig viel. Ich kann quasi ein großes Stückchen Fleisch schlucken, kaum kauen und dann kommt der Bollen unten im Magen an, wird erstmal zwischengeparkt im oberen Bereich und wird dann in mehreren großen Schritten langsam zerkleinert, zermahlen und wird nachher in Klitzekleinstportionen 1 bis 2 Millimeter großen Anteilen sehr präzise an den Dünndarm über den Magenpförtner weitergegeben. Und diese Kompetenz, die setzt voraus, dass ich als Magen genau weiß, was kommt und was ich wann weitergeben muss.
Ich merke so richtig die Begeisterung in Ihren Worten. Ja. Da merkt man so richtig den Gastroenterologen durch und durch. Der große Respekt für dieses wunderbare Organ, was wir da in uns tragen.
Und es ist ein gigantischer Diener, ohne den wir gar nicht leben könnten und der die Voraussetzung dafür schafft, dass dieses ganze Futter, was da von oben nachkommt, auch wirklich in der richtigen Weise dem weiteren Darm zur Resorption angeboten wird.
Ja. Mhm, absolut. Lassen Sie uns noch einmal bei den Reizmagen- und Reizdarm-Patientinnen und Patienten bleiben, die ja eben für sich doch ein großes Leiden haben. Ja. Also wäre so der generelle Tipp, gut, Achtsamkeitstraining, Entspannungstraining, aber vielleicht dann auf der anderen Seite eben auch, das erinnert mich so ein bisschen an Tinnitus-Patienten, die sich auch versuchen, so etwas abzulenken davon. Wäre das so die Richtung?
Ja. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen die Frage ist, auf welcher Ebene die Ursache ist. Man kann sagen, die Symptomlast liegt auf der Ebene der Funktionalität oder der Vitalität, die gestört ist. Ja, der Darm ist entweder zu träge, er ist zu komprimierend oder er ist zu schnell, es resultiert Schmerz, Verstopfung oder Durchfall. Es ist also eine Funktionsstörung, die Vitalität des Darms ist verändert. Es kann aber sein, dass dahinter die Ursachenebene noch eine andere ist. Ich sag mal, das klassische Reizdarmsyndrom, was wirklich rein auf der Vitalitäts-, rein auf der Funktionalitätsebene ist, ist das, was ich postinfektiöses Reizdarmsyndrom vielleicht beschreiben kann. Das ist der Klassiker. Ich war irgendwo im Süden im Urlaub und habe mir eine klassische Magen-Darm-Entzündung eingefangen. Die heilt in der Regel nach einer gewissen Zeit gut aus. Die Keime, die das ausgelöst haben, sind weg und es bleibt eine Funktionsstörung. Das ist so ein klassischer Bereich, da wo ich sage, ja, okay, da ist irgendwie die Steuerung, die Vitalität, die Funktion des Darms im Eimer. Und die adressiere ich natürlich anders, als wenn ich ein Reizdarmsyndrom habe, was zum Beispiel die Folge einer seelisch belastenden Situation, eines Traumas, eines biografischen oder beruflichen Stressors ist. Da kann ich natürlich bezüglich der Symptomlast auch, ähnlich wie beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom, zum Beispiel mit Bittermitteln oder Probiotika, arbeiten, aber da würde ich natürlich nochmal ganz anders in Fokus auf biografische oder belastende Situationen werfen, würde Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen oder Hypnose auch mit ins Spiel bringen können.
Hypnose in Form von Selbsthypnose, glaube ich, ne? Bei Ihnen.
Ganz genau. Da gibt es sehr einfache Tools, häufig auf CD oder als Audiodatei, wo angeleitete Entspannungsverfahren für den Darm selber gemacht werden können. Das ist so etabliert und effektiv, dass es der konventionellen Reizdarm-Leitlinie Einzug gefunden hat.
Ach, das ist schon richtig Bestandteil der Leitlinie
ja,
auch geworden.
Ja.
Okay. So Art Selbstsuggestion wie ich bin ruhig und entspannt,
genau.
Mein Magen
ja.
ist ruhig und entspannt.
Autosuggestive Anteile, so wohl. Achtsamkeitsbasiert, entspannungsbasiert, so in diese Richtung, ganz genau. Ja.
Jetzt hatten wir ja gerade auch schon über den Reizmagen gesprochen, Stichwort Magensäure. Unser ja. Magen ist ja nun mal der sauerste Ort im Körper, was auch ganz wichtig ist, damit eben Bakterien auch abgetötet werden können. Aber ja. manchmal kann das ja ein Problem sein, entweder mit zu viel, manchmal auch mit zu wenig Magensäure und beides kann ja ähnliche Symptome machen. Wie gehen Sie denn dann vor in der Diagnostik?
Also wir adressieren sehr selten direkt den Säurepegel. Das macht man bei einzelnen Erkrankungen, wenn man jetzt zum Beispiel sehr seltenes Krankheitssyndrom hat, was mit massivster Geschwürbildung im Magen einhergeht. Es ist eher so, dass die Säurefrage ja, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, ein ganz fein abgestimmtes Gleichgewicht ist zwischen dem Bedarf an Säure, den ich brauche, um Nahrung zu zerkleinern, um Bakterien abzutöten, um Eiweißdenaturierung, also Zerkleinerung zu haben und auf der anderen Seite gerade so wenig Säure zu haben, dass die Andauung der eigenen Magenschleimhaut nicht passiert. Das heißt, dass der Magen gleichzeitig noch diese Kompetenz hat, einen sehr feinen schützenden Mukus, einen Schleimfilm zu produzieren, der sich zwischen Magenwand und Säurespiegel legt, sodass das nicht passiert. Und wenn dieses sehr feine Gleichgewicht gestört ist, wenn es da eine Imbalance gibt, dann kommt es dazu, dass die Säure eben die eigene Magenwand andaut und dazu Ulkus, zur Geschwürbildung führt. Zum Beispiel Stress, zum Beispiel intensivmedizinische Situationen, zum Beispiel biografisch erschütternde Ereignisse, beruflich belastende Situationen. Also alles Momente, die unter anderem eben zu dieser Dysbalance und dann zur Geschwürbildung führen kann.
Falls zu viel Magensäure ist, wird ja auch oft zu Magensäurehämmern, Magenschoner werden sie auch genannt, gegriffen. Wie stehen Sie dazu? Sie sollten ja eigentlich immer nur kurz verabreicht werden oder verordnet werden, aber manchmal hört man ja doch, dass Menschen die über längere Zeit nehmen. Wie stehen Sie dazu?
Also es gibt so einen Grundsatz, Magensäurehämmer sind unter bestimmten Bedingungen gute Medikamente, wenn irgend möglich keine Dauerlösung. so ein Klassiker ist, man hat diesen Helicobacter pylori, diesen Magenkeim, der im sauren Milieu des Magens gut überlebt, der mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Geschwüren zum Beispiel einhergeht. Wenn man den behandelt mit einer Kombination aus zwei Antibiotika, dann ist das nur effektiv, wenn man die Säure hemmt. Das heißt, im nicht sauren Milieu ist die Behandlung dieses Keimes sinnvoll möglich und daher ist im Zeitraum dieser Behandlung die Zugabe eines Säurehemmers gut. Oder Menschen, die eine blutverdünnende Therapie haben und gleichzeitig noch Schmerzmittel nehmen, haben eine große Neigung zur Bildung von Geschwüren, also einer Störung der gerade von mir genannten Balance zwischen schützenden und aggressiven Anteilen auf der Magenschleimhaut. Und auch bei denen kann die zusätzliche Gabe eines Säurehemmers notwendig sein. Es gibt seltene Momente, wo man sagt, ich habe einen dringlichen Grund, Kombination an Medikamenten zu geben, die schon auch in der Vergangenheit bei diesen Menschen zu Geschwüren oder auch sogar zu Geschwürblutungen geführt hat. Dann bleibt es eine Dauertherapie, aber das sollte man, wenn es irgend geht, vermeiden.
Gibt es denn da eine naturheilkundliche Langzeitlösung, also als Ersatz für die Protonenpumpenhemmer?
Also den Protonenpumpenhemmer zu ersetzen, das funktioniert nicht so gut, aber ich kann andere therapeutische Tools verwenden, um ähnliche Effekte zu kriegen. Also ich kann zum Beispiel bei Sodbrennen oder sowas oder bei Entzündung der Magenschleimhaut kann ich zum Beispiel mit kieselerdehaltigen oder kieselhaltigen Substanzen arbeiten, wie zum Beispiel der Heilerde. Es gibt Multisubstanzgemische, die so eine Art schützenden Film auf der Oberfläche der Schleimhaut machen. Es gibt in der anthroposophischen Medizin Medikamente, die die zu starke Säurebildung adressieren und etwas zurückdrängen. So findet man sowohl in der Phytotherapie als auch in der anthroposophischen Medizin etliche Medikamente, die versuchen, das Gleiche zu adressieren, was man konventionell mit Protonenpumpenhämmern, also Säurehämmern, adressiert.
Wenn jemand Heilerde hört, viele denken dann, oh, sowas Erdiges mag ich nicht einnehmen. Es gibt sowas ja auch ganz fein. Ja. Wie verordnen Sie das? In welcher Häufigkeit? Vor, zu oder nach dem Essen?
Also ich versuche, wenn es über eine längere Zeitraum gegeben wird, dann zu geben, wenn die Magenschleimhaut auch wirklich erreicht werden kann. Und man kann so sagen, flüssige Nahrung, die ist wenige Minuten im Magen, also trinken. Je schwerer und schwerer zu spalten die Nahrung ist, desto länger bleibt sie im Magen. Nach 3, 4, 5 Stunden ist der Magen in der Regel leer. Also 2, 3 Stunden nach dem Essen Heilerde zu nehmen, da wird man mit Sicherheit die Magenschleimhaut gut erreichen.
Also circa 2, 3 Stunden nach dem Essen.
Ja.
3-mal täglich dann.
Ja, 2-mal täglich. Ich lasse die Menschen das auch durchaus ausprobieren. Die haben ja ein gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. 2-mal täglich, 3-mal täglich. Das muss immer irgendwie in den Alltag auch implementierbar sein. Ja.
Geben Sie auch Ernährungstipps?
Ja, ich gebe auch Ernährungstipps.
Für die verschiedenen Beschwerden oder generelle?
Wir haben vor 4, 5 Jahren angefangen, das Thema Ernährung sehr in den Fokus zu nehmen. Bis dahin, dass wir jeden Menschen, der ins Krankenhaus kommt, auf Unter- und Mangelernährung screenen und wenn diagnostiziert, eben auch gezielt beraten. Und wir hatten am Anfang dieses Großprojektes die Idee, wir kommen mittelfristig, langfristig an einen Punkt, wo wir diagnosespezifische Ernährungen anbieten. Das ist weder technisch im Krankenhaussetting möglich, noch ist es vielleicht so notwendig. Wir haben als Hauptzielrichtung die Idee, eine gesunde, sinnvolle, gute Ernährung anzubieten, und zwar für alle Menschen auf dem Krankenhauscampus. Das sind Mitarbeitende, das sind Gäste und das sind aber auch Patientinnen und Patienten. Und nur für spezifische Diagnosen Einzelrezepte anzubieten. Und da ist es so, dass zum Beispiel im Krankenhaus eine ganz große Gruppe die der unterernährten Menschen ist. Und die kriegen von uns alle ein gleiches hochkalorisches Konzept, basierend auf einem eigens entwickelten Shake mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und wechselnden Zusammensetzungen als Ersatz für die industriell konventionell zu erwerbenden hochkalorischen Drinks.
Also das stellen Sie auch dort selber her?
Ja, genau. Das machen wir selber. Und das Großkonzept ist eher, den Fokus darauf zu legen, gesund, sinnvoll, richtig sich zu ernähren für alle und nur im Einzelfall therapeutisch zu adressieren. Wer jetzt zum Beispiel eine Laktoseintoleranz hat, der sollte möglichst keinen Milchzucker essen oder eben seine Laktase dazu nehmen. Oder wenn jemand eine Spru hat, dann braucht er kein Gluten und darf kein Gluten etc. pp. Aber die meisten Menschen sind doch mit Rezepten und einer Ernährung gut zu erreichen, die für viele geht.
Wie ist das bei Ihnen mit Vollkorn? Sollte das dann eher vermahlen sein oder dürfen es ruhig die größeren Körner sein? Da sind ja oft Patienten mit Divertikulose oder Divertikulitis, die sich Gedanken machen, also bei den entzündlichen Formen mit diesen großen Körnern. Welche Tipps geben Sie da?
Wenn Sie jetzt das Beispiel Divertikulitis anbringen, da würde man sagen, im akuten Fall würde eher die Schonkost, also das leicht Verdauliche, sinnvoll sein, um die Entzündung ins Abklingen zu bringen. Im Verlauf ist es dann aber auf jeden Fall die ballaststoffreiche, nahrungskomplexere Kost mit weniger stark aufgeschlossenen Nahrungsmitteln, um ein besseres Durchgleiten des Speisebereichs zu bekommen, der dann nicht so entzündungsneigungsstark ist und auch in den Fasern den Stuhlgang besser transportfähig macht.
Aber wäre es dann sinnvoll, vielleicht Vollkorn in gemahlener Form zu nehmen oder dürfen es ruhig diese Körner sein?
Sowohl als auch, das würde ich so ein bisschen davon abhängig machen, wie jemand das verdauen kann. Neben so allgemeinen Empfehlungen gibt es eine starke individuelle Fähigkeit, bestimmte Dinge gut zu verdauen oder eben nicht gut zu verdauen. Wenn Leute gequollene Kornprodukte zu sich nehmen können, ja, dann ist das mit Sicherheit sinnvoll. Ansonsten würde ich sie als Vollkornmehl verwenden. Ja, da bin ich überhaupt nicht fixiert.
Okay, also jeweils individuelle Entscheidungen.
Ja, okay. Da würde ich gucken, was funktioniert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Sie hatten vorhin auch mal kurz das Thema Fasten angesprochen. Also wenn man längere Zeit nichts isst, dass möglicherweise so der Magen so einen Selbstdauerungsprozess in Gang setzen kann. Gibt es eigentlich Menschen, für die Fasten nicht gut geeignet wäre? Oder sagen Sie eher, das kann man üben und dann tut es dem Verdauungsapparat gut?
Also mein Grundsatz wäre, der, wer gesund ist, kann auch fasten. Grundsätzlich. Wer krank ist, sollte eher nicht fasten. Für eine Fastensituation braucht man irgendwie doch eine ganz erhebliche Basis, die das Fasten ermöglicht. Denn ich bringe den Körper ja erstmal auch in eine Entbehrung, die der gut wegstecken muss. Und bin ich bereits in einer Entbehrung, dann bin ich da sehr zurückhaltend, das Fasten grundsätzlich anzubieten. Das ist vielleicht so die Grundempfehlung, die ich zu dieser Frage geben würde.
Wir haben ja jetzt schon viel so über Erkrankungen oder Unwohlsein im Magen-Darm-Bereich gesprochen. Gibt es denn auch so generelle Tipps für den gesunden Darm?
Die gibt es natürlich. Das betrifft einmal die Art der Ernährung, das betrifft die Art der Zubereitung, das betrifft aber auch die Art, wann und wie ich Nahrung zu mir nehme. Wir sind ja keine Tiere, wir sind ja Menschen. Essen und Nahrungszubereitung ist eine Kulturtat. Das heißt, wir essen es ja nicht so, wie es in der Natur vorkommt, meistens zumindest nicht, sondern es sind ja häufig prozessierte, durch den Mensch kultivierte Vorgänge. Insofern ist diese Frage sehr komplex und kann sehr vielschichtig beantwortet werden.
Aber vielleicht so 2, 3 Tipps vom Experten.
Ich glaube, dass die Art, wie wir heute essen zum Beispiel, dass die etwas ist, die wir viel besser in den Fokus nehmen können. Ein Großteil der Menschen essen unregelmäßig, schnell, mit wenig Bewusstsein. Das wäre jetzt so ein bisschen eine Kulturfrage. Wenn wir dem Essen also sowohl in der Herstellung als auch im Genuss, im eigentlichen Essvorgang, einen größeren Raum, ein größeres Bewusstsein einräumen würden, dann ist das sowohl für uns als Individualität hilfreich, als auch für uns als biologischer Organismus. Denn diese ganzen Prozesse, die das Essen und auch schon das Kochen vor dem Verdauen in die Wege leitet, die brauchen eine gewisse Zeit und können dadurch, ich sag's mal ein bisschen bildlich, reifen. Also das wäre sicher so ein Punkt, auf den ich großen Fokus legen würde, der uns in unserer westlichen Gesellschaft im Alltag häufig abhanden kommt.
Also mehr Achtsamkeit, Slow Food beim Essen?
Ganz genau, mehr Achtsamkeit, sowohl was die Herstellung von Essen als auch was der Genuss des Essens betrifft.
Das ist natürlich dann immer die Frage, da werden viele sagen, in meinem Arbeitsalltag, da bin ich froh, wenn ich überhaupt meine Viertelstunde Mittagspause habe und dann ziehe ich mir schnell irgendwas rein.
Ganz genau, das ist ja nicht moralisch gemeint. Ich habe ja selber einen Alltag, der häufig so ist, dass mit dem Essen ich schludrig umgehe. Aber an den Momenten, wo ich ein Bewusstsein dafür habe, kann ich manchmal auch an kleinen Stellschrauben ja was drehen. Und das liegt nur schlicht in meiner Verantwortung, das selber zu machen. Und Kleinigkeiten, aber relevante Veränderungen sind häufig dann doch möglich. Ich muss halt ein Bewusstsein dafür haben. Es muss mir was wert sein.
Gibt es eigentlich so insgesamt neue Forschungsergebnisse oder neue Entwicklungen in der Gastroenterologie, die so die nächsten Jahre bestimmen?
Es gibt mit Sicherheit ein brandheißes Thema, das ist die Mikrobiota-Forschung. Die Frage, welche Aufgabe haben die Mikroorganismen in unseren Darm? Mit welchen Erkrankungen sind die in welcher Form vergesellschaftet? Und können wir möglicherweise durch Steuerung der Mikrobiota, Beeinflussung der Mikrobiota, Erkrankungen besser adressieren? Heilung von Erkrankungen sogar ermöglichen. Und das ist sehr vielgestaltig. Das beginnt bei den somatischen Erkrankungen, wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, und geht über neurologische bis psychiatrische Erkrankungen. Da sind wir am Anfang einer Entwicklung, ja.
Das heißt, da wird auch über eine Stuhluntersuchung dann geschaut, wie ist die Darmbesiedlung, welche Bakterien sind wie, in welcher Zahl, in welcher Vielfalt vorhanden?
Es gibt zwei Bereiche. In wissenschaftlichem Kontext, im Kontext von Studien macht das sehr großen Sinn. Da geht es um diese Frage, welche Keime sind in welcher Menge wo vorhanden. Gibt es bestimmte Typen, die man wiederum unterscheiden kann? Korrelieren bestimmte Typen mit bestimmten Eigenarten, Erkrankungen oder Symptomen, um sich diesem Thema einfach Schritt für Schritt in genauer Weise zu nähern? Die häufig durchgeführten Stuhluntersuchungen, die man bei Patientinnen und Patienten findet, die dann sagen, ich habe Keim XY hier zu viel und dort zu wenig, die bringen für mich im Alltag nicht so viel. Das Ergebnis ist häufig, die Aussage, es besteht eine Dyspiose, das heißt also, dass zu erwartende gesunde Mix von Keimen ist nicht vorhanden, sondern irgendwie verschoben. Diese Diagnose kenne ich meistens schon vorher oder kann sie zumindest gut annehmen. Die genaue Analyse erlaubt mir therapeutisch häufig keine gezielte Therapie, denn weil Keim A vermindert vorhanden oder nachgewiesen wurde, wird das Problem nicht besser, wenn ich Keim A oben über den Mund nachkippe. Leider ist das System viel zu komplex, als dass das so funktioniert. Mein ehemaliger Chef hat so schön gesagt, am Mikrobiom erkennt man den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Und er hat dann immer das Bild genommen des Mobiles. Man hat also einen zentralen Hänger, an dem hängen, sagen wir mal, 40 andere Hänger an kleinen Fäden. Und wenn ich einen dieser kleinen Hänger, dieser 40 Hänger mit dem Finger anstupse, dann weiß ich eins ganz sicher, das ganze System kommt ins Schwingen, aber ich kann leider nicht vorhersagen, wie. Das ist zu komplex, als dass ich das vorhersagen kann. Und dieses Bild hilft mir immer ganz gut, mich dem Thema Mikrobiom zu nähern, denn nur weil ich irgendwas oben reinkippe, heißt nicht, dass ich weiß, was unten rauskommt. Ich weiß nur, dass ich die eigene Vielfalt der Mikroorganismen ins Schwingen bringe.
Zu diesem Stichwort gibt es ja auch bei Ihnen in Havelhöhe eine ganz besondere Therapiemethode beziehungsweise ein operativer Eingriff ist es dann in dem Fall, ein fäkaler Mikrobiomtransfer.
Ganz genau, da sind wir gar nicht so einmalig. Es gibt einige Häuser in Deutschland, die das seit vielen Jahren machen. Letztlich sind es viel weniger, als man immer denkt. Und wir sind auch schon sicher seit 10 oder 15 Jahren mit dabei. Die Grundidee ist die, dass man Spenderstuhl ein bisschen aufbereitet, flüssig und passierbar macht und das entweder von oben über eine Spiegelung oder von unten über eine Spiegelung dem Empfänger zur Verfügung stellt, dem Darm des Empfängers. Das ist eine Therapieform, die das beim Empfänger lebende Mikrobiom erheblich verändert und in eine neue, gesondere Richtung einpendelt. So ganz einfach gesagt, das ist das Konzept. Ja.
Es wird ja oft übersetzt als Stuhlverpflanzung. Das klingt ja schon etwas besonders.
Genau, Stuhltransplantation oder Stuhltransfer. Der wissenschaftliche Name ist Mikrobiota-Transfer. Mhm. Also die Gabe der aufgearbeiteten Gesamtheit der Mikroorganismen des Spenders an den Empfänger. Das ist eine Therapieform, die, wenn man jetzt zum Beispiel die spezifische Entzündung des Dickdarms durch Clostridienbakterien, Überwucherung von Clostridienbakterien anguckt, zu einer Heilungsrate von über 90% führt, was mit den Antibiotika nicht zu erreichen ist. Das heißt, wir haben eine Diagnose, eine bakterielle Entzündungsdiagnose des Dickdarms, die mit dem Stuhltransplantation quasi geheilt werden kann. Das ist leider noch die Ausnahme. Andere Diagnosen, wissen wir, reagieren zum Teil positiv auf die Gabe von Spenderstuhl. Wie zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa gibt es Hinweise, dass das wahrscheinlich effektiv ist. Möglicherweise auch bei neurologischen oder auch psychiatrischen Erkrankungen. Das Problem ist aber, dass wir mit dieser sehr groben Therapie letztlich so viele Mechanismen anstoßen, dass wir nicht genau wissen, was wir tun. Ich gebe dieses einfache Beispiel. Die depressive Maus spendet Stuhl einer nicht depressiven Maus und die nicht depressive Maus wird depressiv. Das ist jetzt so ein bisschen plakativ, aber ganz grob gibt es solche Tiermodelle. Und wenn man sich das anguckt und sich in seiner Konsequenz klar macht, dann versteht man, dass einfach nur die Gabe von irgendwelchem Spenderstuhl potenziell auch gut sein kann, aber wenn man Pech hat, eben auch sehr negativ sein könnte. Und die große Preisfrage in der Zukunft ist die, wie schaffen wir es, möglichst guten Stuhl zu finden oder Kriterien zu finden, wie wir schlechten Stuhl sinnvoll vorher ausselektieren können oder ungeeigneten Stuhl. Genau, und da sind wir dabei. Die Zukunft wird auch nicht mehr die Lebendtransplantation sein, das heißt die Gaben frischen Stuhlgangs, sondern eben wahrscheinlich aus Einzelproben gewonnene und verkapselte Medikamente, die dann eben über den Mund gegeben werden können.
Also suchen Sie im Prinzip gut gelaunte, optimistische Menschen als Spender, als Stuhlspender für den fäkalen Mikrobiota-Transfer.
Ja. Mit ein paar Abstrichen kann man das genauso sagen, ganz genau. Also ich suche Menschen, die zwischen 18 und 50 sind, die keine psychischen Erkrankungen haben, die keine Reizdarmsymptome zeigen, die aber zum Beispiel auch keine Antibiotika mindestens in den letzten 12 Monaten hatten, auch sonst nach mehreren Kriterien als gesund, sowohl physisch als auch seelisch gesund eingestuft werden können. Allein mit den wenigen Kriterien, die ich jetzt schon genannt habe, können Sie sich vorstellen, dass das Finden eines geeigneten Spenders nicht ganz einfach ist.
Das glaube ich sofort. Das ist eine kleine Schnittmenge. Aber sollte uns jetzt jemand hören, der genau zu dieser Zielgruppe passt, der könnte sich dann gerne bei Ihnen melden, ja? Oder wo wird sowas gemacht?
Das Problem ist, unter Corona gibt es jetzt nochmal so ein Einknicken. Unter Pandemiebedingungen war die Stuhltransplantation auch juristisch sehr reglementiert, weil die Weitergabe der Coronaviren über die Stuhltransplantation nicht ausgeschlossen war und man wusste nicht genau, was man damit macht letztlich. Deswegen ist es in den letzten 2-3 Jahren eben erheblich noch eingeschlafen. Und es zeigt sich eben, dass die verkapselte Stuhlgabe wahrscheinlich nach vorheriger sehr genauer Selektion der Spender in Zukunft die wegweisende Therapierichtung sein wird, sodass die praktische Stuhltransplantation wirklich Einzelfällen vorbehalten ist, wie zum Beispiel bei dieser Clostridienenteritis, von der ich gerade gesprochen habe.
Und der Rest wird dann irgendwann in Pillenform gegeben werden?
Wahrscheinlich, genau. Also das ist bei uns auch in den letzten 2-3 Jahren erheblich zurückgegangen. Die Fälle der Transplantation, und zwar deutlich, das sind dann nur noch wenige im Jahr. Und dann ist es auch eine Therapieform, die in der konventionellen Form, das heißt die Gabe des aufbereiteten frischen Stuhls, entweder von oben oder von unten, nicht ganz unproblematisch sein kann. Es gibt echte, ernstzunehmende Komplikationen im Rahmen der Gabe. Ja, es ist also kein, das mache ich mal eben so, Therapieverfahren.
Das heißt, das kann auch zu Abstoßungserscheinungen führen oder was, wie bei einer Organverpflanzung oder was wären Komplikationen?
Also zusätzliche Infektion, deswegen ist die Stuhltransplantation bei Intensivpatienten etwas, was man nicht macht, die eh schon immungeschwächt sind, denn die kriegen ja quasi die Vollladung des Spenders an Keimen. nicht natürlich in die Blutbahn, aber eben doch in den Darm. Und wenn dann die Darmschranke gestört ist, kann das mal zu Infektionen führen. Aber allein auch die technische Gabe, das heißt die Spiegelung, die man dabei vornimmt, kann immer in seltenen Fällen auch zu Komplikationen führen. Dass zum Beispiel Stuhlgang wieder aufgewirkt wird und Rückfluss in die Lunge führt und dann zu Lungenentzündungen oder dass im Rahmen der Spiegelung Verletzungen oder auch gar Löcher entstehen und dann Stuhl in die Bauchhöhle tritt. Das sind alles so Dinge, die sehr selten sind, Gott sei Dank, aber grundsätzlich passieren können, sodass also dieses "Ich mach das mal eben" auch aus diesem Blickwinkel sicher nicht der richtige Weg ist.
Da wäre ja möglicherweise dann auch die Verkapselung in einer Kapsel, die man dann einnimmt, einfacher, ne?
Genau. Ja, ganz genau. Das ist einer der harten Argumente für diese Form der Therapiezuführung auch, weil es total praktisch ist. Man kann es A gut lagern, man kann es gut vorbereiten, man kann es komplikationsarm bis komplikationsfrei geben.
Ja. Und die richtigen Spender suchen.
Ganz genau.
Genau.
Das ist der erste Schritt.
Genau. Zum Schluss habe ich noch die Frage an Sie. Was ist denn so Ihr persönlicher wichtigster Gesundheitstipp, Herr Dr. Wispler?
Der ist eigentlich wahrscheinlich sehr allgemein. Das ist das Bemühen drum, dass man in unserer heutigen Zeit regelmäßig Momente der Entspannung findet. Momente der Kontemplation, Momente, wo man innerlich zur Ruhe kommt und so eine Art Fokussierung, Zentrierung macht. Das ist einer. Der zweite ist regelmäßig sich bewegen und zwar mit Lust und Freude. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich mache mal ein Negativbeispiel. Das wäre im Keller auf dem Home-Trainer sitzen, Musik hören und NTV gucken. Da geht alles durcheinander. Wenn ich meine mit Bewegung etwas, wo der Körper genau das sieht, riecht, hört, schmeckt, fühlt, was ihn umgibt und was innere Freude bereitet. Und das dritte wäre eine Ernährung, die ein paar Grundsätze berücksichtigt, die da heißen, gute Qualität, regional und saisonal, Reduktion von tierischen Eiweißen. Und mit diesen drei Bausteinen würde die Krankheitswelt bei uns in der westlichen Zivilisation deutlich anders aussehen.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch, Herr Dr. Wispler.
Sehr gerne.
Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.